Korinther Kapitel 5, da hat Jürgen den Text ausgelegt, ab Vers 1, eine ganz heiße Geschichte. Und man fragt sich, ob man so eine Geschichte bringen darf, überhaupt, wenn so viele Gäste da sind und am ersten Advent. Aber macht nichts. Wir machen das trotzdem. Ein Mann lebte dort in Korinth, in dieser Gemeinde von Korinth, wo wir zwei Briefe von haben, in einer Beziehung, einer sexuellen Beziehung mit seiner Mutter bzw. Stiefmutter. Das ist selbst für uns in unserer toleranten Gesellschaft eigentlich ein No-Go. Was macht die Gemeinde? Die Gemeinde schweigt und deckt das mit dem Mantel der Liebe. Die Reaktion von Paulus ist vielleicht für einige ein bisschen heftig, aber er ist außer sich und will, dass das offengelegt wird mit allen Konsequenzen und das nicht einfach akzeptiert wird. Wenn man das liest, da geht es dann auch um Rausschmiss und so weiter, denkt man, wie kann man nur, wie kann Paulus nur, wie kann die Bibel nur. Aber wenn man das im Kontext sieht, auch das haben wir bereits auch letzte Woche schon ein bisschen gesehen, möchte ich einfach mal kurz nochmal ausholen. Die Gemeinde ist ein besonderer Ort. Für Christen ist die Gemeinde sozusagen das Zuhause. Da, wo wir uns sicher fühlen, da, wo wir uns geborgen fühlen, da, wo wir ankommen. Der Hauskreis, die Gruppen, der Gottesdienst, das ist eigentlich Gottes Absicht von Gemeinde. Wir haben ja heute eine Kindersegnung. Und bei einer Kindersegnung wird das besonders deutlich. Der Wunsch der Eltern, oberste Priorität, dass ihre Kinder in Sicherheit und Geborgenheit aufwachsen können. Das Zuhause bildet die Zelle der Sicherheit. Ja? Und darum haben wir auch gebetet für die Eltern, für die Kinder, dass sie das ganz hautnah erleben, dass sie das weitergeben können, dass die Kinder vorbereitet werden, entschuldigt den Begriff, auf die böse Welt, auf das, was mal auf sie zukommt, ist völlig logisch für uns. Und die Gemeinde ist im Grunde genommen das Gegenüber wie eine Familie. Die Gemeinde wird auch oft als Familie bezeichnet. Das heißt, wenn du der Gemeinde zugehörig bist, und deswegen betrifft dieses Thema auch in erster Linie Leute, die zur Gemeinde kommen, gibt es gewisse Hausordnungen, gewisse Dinge, die wichtig sind für das Gemeindeleben, damit jeder Einzelne, der in der Gemeinde drin ist, diese Sicherheit erleben kann, die Geborgenheit, das, was er draußen vielleicht tagtäglich nicht erlebt. Genau. Nehmen wir das Beispiel Kinder. Yeah! Nehmen wir das Beispiel Kinder. Kinderarbeit ist uns, also ihr versteht, Kinderarbeit ist jetzt nicht Kinderarbeit in Simson, die Arbeit mit Kindern. Die Arbeit mit Kindern ist für uns ganz, ganz wichtig. Und es liegt uns echt ganz doll am Herzen. Und es ist ein hohes Gut. Und weil das so ein hohes Gut, haben wir etwas, das möchte ich mal konkret hier mal einflechten, haben wir dieses Jahr etwas gemacht. Wir haben nämlich also alle Kindermitarbeiter, inklusive der Ältesten und der Pastoren, mich eingeschlossen, wir haben eine Selbstverpflichtung geschrieben, unterschrieben, wo wir sagen, dass der Schutz der Kinder uns ganz wichtig ist und was wir alles tun und nicht tun, um irgendwie, dass ein Kind Schaden erleiden kann. Wir sind sogar noch weiter gegangen. Wir haben jedem Mitarbeiter bis zu den Ältesten, bis zu den Pastoren ans Herz gelegt, beziehungsweise das machen wir, dass jeder Einzelne ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben muss. War mal ganz interessant, sowas zu beantragen. Bei mir war die Liste nicht allzu lange, ja, um zu sagen, sie war ganz kurz. Aber das ist auch bei den meisten Leuten der Fall. Wir haben das gemacht, nicht weil wir das müssen. Wir müssen es vielleicht irgendwann mal. Aber wir haben das gemacht, weil wir sagen, der Schutz der Kinder liegt uns total am Herzen. Und weil wir nicht möchten, dass irgendwie ein Hauch von Sachen da reinkommt, die da schwierig werden. Versteht ihr? Das haben wir als eine Selbstverpflichtung gemacht. Es gab nämlich auch in der jüngeren Kirchengeschichte bis hin in die Region Stuttgart, und wer sich ein bisschen auskennt, in den Nachrichten liest, weiß das, solche Vorfälle, Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen. Das ist was ganz, ganz Schlimmes. Es ist schon schlimm genug, wenn es überhaupt Missbrauch gibt, aber dann noch in kirchlichen Einrichtungen, das ist absolut crazy. Die Frage, die sich stellt, warum hat man damals mit den Tätern kein Tabula Rasa gemacht, als das vorgekommen ist? Was meint ihr, warum? Schweigen. Nicht mutig genug. um des Friedens willen, was nicht sein darf, kann nicht sein, oder es kann nicht sein, was nicht sein darf, je nachdem, wie man es halt eben sagt. Und tatsächlich ist in vielen Punkten, das, ich habe gestern noch einen Bericht gelesen von einer aktuellen Sache hier in der Region, wo jemand sagt, Mensch, ich mache mir den Vorwurf, dass ich einfach dieser Sache nicht nachgegangen bin, weil man das einfach nicht glauben konnte und weil es sehr häufig mit dem Mantel der christlichen Nächstenliebe bedeckt wird. Manchmal auch Naivität. Was hätte man denn machen sollen? Was meint ihr denn? Nausschmeiße. Gespräche nur vier Augen. Also auf alle Fälle Konfrontation. Ja, Konfrontation, dieser Sache nachgehen, offenlegen, Konsequenzen, tatsächlich bis zum Rausschmiss, bis zur Suspendierung oder was da alles, manchmal sogar Freiheitsentzug. So, und das macht genau das, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte, genau das macht Paulus so rasend, dass die Gemeinde in Korinth das einfach mit ihrem Ding überdeckt und sagen, hu, ist doch gar nichts, und sich auch noch rühmen dessen, ob das religiös bewegt war oder ob sie sagen, ha, wir haben halt die Freiheit, in Christus sind wir halt frei, alles zu tun. Ja? Und Paulus sieht diese Sache und da wird er auf Deutsch gesagt stinksauer, dass sowas dort passiert. Und nun möchte ich kurz den Text nochmal, Jürgen hat letztes Mal die letzten Verse nur noch kurz angesprochen und möchte aber vom Zusammenhang her nochmal diesen Text kurz mit euch anschauen, dass uns das nochmal klar wird. Ihr habt hier den Text mit dabei und ich lese ihn einfach für euch nochmal, um des Zusammenhangs willen, und dann schauen wir uns an nochmal, was bedeutet das für uns, und dann werden wir auch schon beim Advent sein, ob ihr es glaubt oder nicht. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Mit anderen Worten, das Ding wird Schule machen. Wenn ihr das Ding stehen lasst, das ist ein Fall, dann wird es andere Fälle, das ist ein Präzedenzfall, dann wird es andere Punkte geben und die werden um sich greifen. Dann heißt weiter, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Paulus sagt, Mensch, ihr müsst es doch eigentlich besser wissen. Ihr habt Jesus, wir haben eben von Jesus gesungen, der hat uns frei gemacht, der hat uns vergeben. Wir müssen nicht mehr sauer sein, bitter sein, er hat es uns weggenommen. Wir können ganz anders leben, wir sind erlöst. Und er sagte, das gibt's doch nicht. Ey, ihr müsst es doch eigentlich besser wissen, der ihr ein neuer Teig eigentlich schon seid. Denn ihr seid ja bereits ungesäuert. Denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet, beziehungsweise eben haben wir es gesungen. Christus ist doch für unsere Sünden gestorben. Er hat uns neu gemacht. Er hat was völlig Neues in unser Leben reingenommen. Vers 8, darum lasst uns fest Feier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und Wahrheit. Darum lasst uns einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen. Wir haben etwas, das ist völlig neu, das ist gut, das ist etwas Positives, da kann Heilung geschehen in unseren Kreisen. Ihr müsst das doch nicht einfach zudecken, sondern geht die Sache doch mal an. Warum pennt dieser Typ mit seiner Mutter? Da ist doch was faul, oder? Oder Stiefmutter, was auch immer. Geht der Sache doch mal nach, deckt doch nicht einfach den Mantel drüber. Naja, okay, wenn er meint, das ist richtig, dann ist es in Ordnung. Und es heißt dann weiter in Vers 9, ich habe euch in den Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben. Da steht das Wort Pornos. Pornos heißt unzüchtiger. Ja? Also jemand, der ganz bewusst ein unmoralisches Leben führt. Wichtig, was er da meint, ist nicht, ich meine damit nicht, das ist ganz wichtig für alle Gäste, die auch hier sind, das hat auch Jürgen letzte Woche angesprochen, nicht überhaupt mit Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsst ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nein, wir stehen alle mit beiden Füßen in der Welt drin und wir wissen, dass uns Dinge umgeben, die nicht besonders prickelnd sind. Ja? Aber, Paulus sagt in Vers 11, nun habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Das heißt, wenn diese roten Linie innerhalb des Kreises überschritten werden, merkt euch diesen Fall von Missbrauch. Das ist so ein typischer Fall, den man im Hinterkopf halten muss. Das kann nicht angehen, dass einer sagt, ich mache das halt so. Und ich werde euch die Beispiele gleich kurz noch anführen, was das bei uns bedeuten kann. Vers 12 noch. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Übrigens ein ganz wichtiger Vers für uns Christen. Leider war in der Vergangenheit auch so eine Phase, dass wir immer in der Gemeinde gepredigt haben über die böse Welt, was alles für schlimme Sachen da draußen laufen. Paulus sagt, hey Leute, da kümmert sich Gott drum. Ja? Die draußen sind, die richtet Gott. Das ist Gottes Sache. Das stehen die Menschen vor Gott. Aber wir innen drin, und hier kommt wieder das Beispiel der Familie. Wir als Familie haben Verantwortung, genauso wie ihr, liebe Eltern, Verantwortung für eure Kinder habt und die auch richtig gut wahrnehmt. Und so ist es unsere Verantwortung. Beispiel Selbstverpflichtung, polizeiliches Führungszeugnis, dass wir sagen, wir haben Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, ey, als wir das angefangen haben, da kamen Leute und haben gesagt, ey, man muss doch mal ein bisschen auch mal Vertrauen haben. Wir sind doch alles Christen und wir müssen doch nicht so ein negatives Ding da abziehen. Klar sind wir alles Christen. Ich weiß von einem Fall, von einem freikirchlichen Pastor, der auf einem Jugendcamp vor 2 Jahren auch nicht allzu weit weg irgendwelche Kinder angetatscht hat. Hey, der war auch Christ. Der war auch wiedergeboren. Der hat vorne auf der Kanzel gestanden und hat Zeugs erzählt. Aber versteht ihr, um dem halt eben entgegenzuwirken, wir sind alles Menschen, wir sitzen alle in einem Boot drin. Und darum ist es halt so wichtig. Und darum sagt Paulus, schreibt er uns diese Zeilen, diese Worte. Also wir halten fest, als Zusammenfassung sozusagen, wenn wir über zum Beispiel moralisches Leben sprechen oder wenn die Bibel darüber spricht, dann ist das in erster Linie ein internes Ding, wo wir uns als Christen, als Brüder und Schwestern untereinander ermutigen und helfen und korrigieren, so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist einfach unsere Sache, wie wir das sehen, wie wir das von der Bibel her verstehen. Und tatsächlich, heute reden wir viel von Toleranz, von Akzeptanz. Wir erwarten, dass man dem gegenüber auch tolerant ist. Genauso wie wir tolerant sind gegenüber anderen Gruppen, die anders denken, gibt es auch eine gewisse Toleranz, wo wir sagen, das ist das, was wir für richtig halten. Wir zwingen keinem, niemand anders irgendwas auf, aber das sehen wir, weil wir sehen, da ist was Gutes drin. Gut. Wir sehen also hier in diesem Text, Paulus hat es eben aufgezeigt, sogenannte rote Linien. Eine rote Linie ist das beim Thema Missbrauch zum Beispiel. Da gibt es eine rote Linie. Es gibt aber auch andere Dinge, wo wir als Gemeinde die Aufgabe haben, zu lehren, uns zu praktizieren. Wisst ihr, wir wollen nicht Wein lehren und Wasser trinken. Versteht ihr? Ja, wir lehren hier und so. Weil sonst kommt nämlich automatisch der Vorwurf, ihr seid so ein frommes Heuchelpack. Ihr erzählt immer da alles, aber ihr macht ja überhaupt keinen Unterschied. Und Menschen von außen können das viel besser beurteilen. Und das wollen wir nicht. Paulus hat hier, und den einen Vers möchte ich halt mitnehmen, nochmal als Überleitung hier. Paulus hat hier diese Punkte genannt, die in der Gemeinde halt, wo es die rote Linie gibt. Und dann nennt er sie diese paar Begriffe. Den einen habe ich eben schon angesprochen. Unzucht, Porneia, sexuelle Unmoral. Er sagt, hier gibt es eine rote Linie in diesem Bereich. Da steckt ja auch das Wort Pornografie drin. Diese Dinge wollen wir ansprechen. Ja? Wir wollen helfen. Wir wollen, dass Dinge korrigiert werden. Wir wollen nicht nur sagen, naja, okay, wir haben das da vorne mal angesprochen, aber jeder soll halt machen, was er will. Sondern uns ist das wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen. Jahr zu Jahr erweitern sich in unserem Land die Grenzen. Und wenn man so die letzten 10 Jahre gesehen hat, das ist Wahnsinn, wie sich die Grenzen erweitert haben. Die Moral der Demoskopie, ja? Das Volk sagt, ja, das kann man noch machen und dieses noch tun und jenes noch machen. Wir haben darüber auch schon in verschiedenen Punkten drüber nachgedacht. Und wir können entweder, und da sind wir wieder bei dem ersten Thema, uns einfach anpassen, oder wir können sagen, nein, wir sind bewusst Kontrastgesellschaft. Wir möchten bewusst auch zeigen, dass es anders geht. Wir glauben zum Beispiel, dass du tatsächlich auch heute noch enthaltsam sein kannst. Und mit dem Sex warten kannst bis zur Ehe. Wir glauben auch, dass eine Ehe aus Mann und Frau besteht und dass ihr beide glücklich sein könnt. Auch als Single kann man glücklich sein, ja? Wir glauben dem hin auch, dass Sex und Intimität im Rahmen und in Schutz der Ehe gehört. Das ist übrigens dieses Wort Porneia, beinhaltet das. Das heißt Sexualität, alle Sexualität außerhalb der Ehe. Das ist eigentlich vom Ursprung das Wort. Und wir glauben auch, und Achtung, World Wide Web, genau hinhören, was da in der City Chapel heute gelehrt wird. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal in die Presse. Dass es Heilung gibt auf dem Gebiet der Sexualität. Wir glauben daran. Im Blick auf Pornografie, dass es Heilung gibt im Blick auf Pornografie. Dass es Heilung gibt in kaputten heterosexuellen Beziehungen. Dass es Heilung gibt für aktive Homosexualität. Dass Gott einfach da, dass man nicht einfach sagt, okay, so bin ich und bitte rühr mich nicht an. Dass wir einfach sagen können, wir wollen uns einander helfen, weil wir eine kranke Gesellschaft sind. Und es kann nicht sein, dass es vielleicht eine Personengruppe gibt, die sagt, aber mein Ding darf es nicht ansprechen, weil das ist ein No-Go. Nein, wir möchten über die Dinge reden. Wir möchten, dass Heilung nicht nur geschieht für unsere Schuld, für unsere Vergangenheit, sondern dass Heilung auch geschieht in unserer Seele, in dem, was Gott tut, was er bewirkt. Wir tolerieren das auch durchaus, dass es andere Meinungen gibt. Ja, wir tolerieren das, aber wir haben hier einen Weg für uns, ich spreche immer intern in der Gemeinde, gesehen. Und deswegen kann man sich nicht einfach wie die Axt im Walde benehmen. Und deswegen wollen wir halt, wenn jetzt jemand reinkommt, dass er das versteht, warum wir das tun. Wir haben Leute in unseren Hauskreisen, in unseren Gruppen, die eine andere Meinung haben, wie wir in dem Punkt. Das ist auch kein Problem. Aber wir erwarten dann, dass diese Person diese Meinung, die wir vertreten, wo wir sehen, da ist so viel Gutes drin, dass er das auch tolerieren kann. Ja? Und das ist im Grunde genommen das. Aber wir bleiben nicht nur beim Thema Sex stehen, da gibt es ja noch andere Themen. Ja? Zum Beispiel Habsucht. Da lasse ich mal Wikipedia sprechen. Gute Auslegung zur Habsucht. Habgier, Raffgier, Habsucht oder Raffsucht ist das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz, unabhängig von dessen Nutzen und eng verwandt mit Geiz, der übertriebenen Sparsamkeit und dem Unwillen zu teilen. Ich mache jetzt keinen Witz über die Kultur hier. Aber wisst ihr, was da steht? Das sagen wir Nein zu. Das sagen wir Nein zu in der Gemeinde. Ey, du hast das ständig um dich rum, diesen Geist der Habsucht, diese Raffgier, das Ganze. Und wenn die Gemeinde auch noch so ein Ort ist, wo gerafft wird, wo Habgier da ist, wo ständig Geld und was weiß ich alles die Rede ist, dann ist das nicht gut. Und wenn das einzieht, dann sagen wir Red Line, hier ist die rote Linie. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo du auftanken kannst. Oder Götzendienst, nennt Paulus. Unsere höchste Priorität ist, Gott zu ehren, ihm zu gefallen, für ihn zu leben. Und es gibt Götzendienst heute in so viel verschiedener Form. Du kannst dem Wohlstand dienen, du kannst deinem Lifestyle dienen, du kannst deiner Karriere dienen. Und dazu sagen wir Nein. Das hat alles seine Berechtigung. Das ist alles, das verurteilen wir ja nicht. Karriere ist gut, Wohlstand ist wunderbar, einen gewissen Lifestyle zu haben. Aber diese Dinge sind eigentlich sind nicht unser Gott, dem dienen wir nicht. Und deswegen ist die Gemeinde ein Ort, wo du hinkommen kannst, auftanken, bei Gott zur Ruhe kommen, ihn ehren. Und wenn diese Geschichten überhand nehmen, ja, da gibt es Gemeinden, die lehren sogenanntes Wohlstandsevangelium und du hast den Eindruck, da wird wirklich der Gott Mammon angebetet, da wird der Wohlstand angebetet. Das ist nicht unser Thema. Und das ist hier ein Ort, wo einfach diese rote Linie gezogen wird als Schutz. Und zum Schluss die zwei brauche ich nicht auszulegen, Lästerer und Trunkenbolde, da haben wir auch nichts mit dem Hut. Ja. Selbsterklärend. So, und so sind wir tatsächlich beim Passahlamm angekommen und bei der Adventsserie. Du sagst, was ist denn das jetzt? Ganz einfach, diese roten Linien, die wir gesehen haben, in sich hat man den Eindruck, das ist irgendwie einengend. Ist es aber absolut nicht. Es ist total befreiend. Weil Gott von Anfang an das gesehen hat, dass wir ständig mit diesen roten Linien zu kämpfen haben. Ständig irgendwo an einen Punkt kommen, ja, zu weit. Und von der ersten Seite der Bibel bis durch das ganze Alte Testament siehst du den Kampf. Und auch durch diese ganze Zeit hat Gott das gesehen und hat gesagt, ich möchte eine andere rote Linie schaffen. Ich möchte etwas schaffen, damit das nicht immer so ein Krampf wird. Als die Zeit erfüllt war. Und hier haben wir nochmal unseren Vers, den wir auch letzte Woche gehört haben. Und das ist der Punkt. Paulus schreibt davon, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten der Lauterkeit und der Wahrheit. Festfeier hört sich meiner Meinung nach nicht nach Einschränkung an, oder? Jürgen hat uns letzte Woche diese Folie hier gezeigt. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Hälfte, die hier gewesen ist letzte Woche. Dieses Passa-Ding, der Vers mit dem Passa geht ja zurück auf die Zeit in Ägypten. Als draußen, also das nochmal in Erinnerung, wer das jetzt nicht alles mitbekommt, kein Thema, hört euch die Predigt von letzter Woche an. Als draußen der Tod tobte, hat Gott diese Anweisung gegeben, jeder, der im Haus außerhalb das Blut eines unschuldigen einjährigen Lammes an die Türpfosten macht, also diese Streifen hinmacht, an dem wird kein Schaden entstehen im Haus. Und die Leute konnten das gar nicht richtig raffen, was hat denn das mit dem Blut des Lammes und so auf sich und so weiter. Auf alle Fälle ist das genau dieser Gedanke, der sich dann erfüllte in Christus, wo letzte Woche dieser Vers auch schon da stand, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus tritt auf die Bühne und sagt, so Leute, ihr habt das vielleicht lange nicht kapiert, was es mit diesem Passahlamm auf sich hatte. 2. Mose 12. Aber dieses Passahlamm ist gekommen, um eine neue Linie zu machen. Ja, hier wurden neue rote Linien gezeichnet, hier, wenn man so will sagen. Ja, da wurden die Türpfosten, da wurden auch rote Linien gezeichnet. Aber ganz andere rote Linien wie von denen wir gesprochen haben. Und darum schreibt Paulus auch, Leute, ihr habt doch die Möglichkeit, schmeißt doch diesen alten Sauerteig raus. Also ich spreche da mehr von meinem inneren Leben. Ja? Da, wo ich merke, und jeder von uns weiß das, und wie gut ist das, dass ihr nicht hinter meine Fassade blicken könnt und dass ich nicht hinter eure Fassade blicken kann. Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein, ja, und trotzdem gibt es Sünde, die da ist und die ich bekennen muss. Aber wo ich weiß, es gibt jemand, der hat den Preis dafür bezahlt. Und deswegen muss ich mich nicht immer am Zaun entlang bewegen, wie viel kann ich noch machen und was kann ich noch tun und ist das noch in Ordnung und kann ich dieses noch machen? Ja, da gibt es so ganz interessante Fragen und Geschichten. Nein, es gibt eine andere rote Linie, die hat Gott gezeichnet. Und die kommt dann zum Tragen, wenn ich verstehe, was Jesus getan hat. Advent, Weihnachten, Ankunft. Jesus hat gesagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, ist ja eines meiner Lieblingsverse, habe ich schon öfters hier genannt. Und dieser Vers ist im Kontext geschrieben, ganz interessant, an eine Gemeinde in Laodicea. Laodicea war ein Haufen. Das waren Leute, die haben auch sehr angepasst gelebt. Ja? Die waren auch keine Kontrastgesellschaft, die waren sehr angepasst. Jesus selbst sagt ja diese Prophezeiung über Laodicea in Offenbarung und er sagt, du bist weder heiß noch kalt, du bist lau, bist völlig angepasst. Also mir wäre es lieber, sagt Gott im Grunde genommen, du wärst völlig kalt, völlig ablehnend, völlig abweisend. Auch diese Schmuddelsuppe da, dieses lauwarme, ja, wir schwimmen einfach mal so mit, das ist das Schlimmste überhaupt, sagt Jesus. Wärst du doch wenigstens kalt oder heiß. Und dann sagt er, wenn du lau bist, laues Essen kann man nicht vertragen. Das muss ich ausspucken. Wieder hier eine Parallele zu unserer Geschichte hier. Aber weißt du, Jesus sagt dann im Schluss von dieser Geschichte, diesen Vers hier, siehe, ich stehe an deiner Türe, Laodicea, liebe Gemeinde, liebe angepassten Leute, ich stehe an deiner Türe und ich klopfe an. Wenn jemand von euch meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. In dem Moment, und jetzt haben wir wieder das Bild vom Haus, das haben wir schon öfters jetzt gehabt, ja, von dem Haus aus 2. Mose 12, wo innen drin der Schutz war. Wir haben das Bild des Hauses der Familie, das Zuhause, wir haben das Bild des Zuhauses von uns als Gemeinde und das Bild des Zuhauses der Korinther. Da kommt das wieder zusammen. Und Jesus sagt, wenn ich in dem Haus drin bin, wenn ihr mich reinlasst und mir den ersten Platz gibt, braucht ihr keine Sorge haben um irgendwelche rote Linien. Das ist der springende Punkt. Immer wenn dieses Thema kommt, der roten Linien, rote Linien übertreten, dann ist irgendwo was nicht in Ordnung mit der Gottesbeziehung. Ich sage jetzt nicht, dass wenn du in eine Sünde hineinfällst, wir haben eben so ein paar Themen genannt, ja, dass du dann irgendwie kein richtiger Christ bist. Ich sage nur, ich spreche von der Willkür. Wenn du willkürlich in der Sache drin steckst und willkürlich überzeugt bist, und das ist ja das ganze Thema heute, es geht nicht, ob wir in eine Sünde reinfallen, wir fallen alle in Sünde rein und dann dürfen wir immer wieder zurückkommen zu Jesus, zum Thron der Gnade, ihn wieder neu einladen in unser Leben und sagen, Jesus, ich habe dich wieder ausgesperrt. Ich öffne dir die Türe, komm in mein Leben. Bitte schaff du Ordnung, schmeiß diesen alten Sauerteig raus. Es geht bei diesem Thema um Willkür. Wenn jemand willkürlich innerhalb der Familie ist und willkürlich diesen Weg geht, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Das erlebt man manchmal in der Seelsorge. Ja? Du versuchst mit Leuten zu sprechen, du merkst, da ist einfach eine Wand. Da werden alle Beschützer hochgefahren, die es gibt, und du kommst nicht dran. Und das ist der Punkt. Dann kann Jesus nicht, verstehst du? Und wenn diese Beschützer hochgefahren sind, dann sind auch die Türen zu. Und wenn man im Gespräch nicht reinkommt, dann kann Jesus auch nicht reinkommen. Und das ist der Punkt. Jesus ist in diese Welt hineingekommen, um die Türe zu öffnen. Macht hoch die Tür macht weit, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Das ist der Punkt. Und das ist die Botschaft für dich, egal ob du jetzt ein Insider bist, in der Gemeinde drin bist, oder ob du außen vor bist. Jesus, du machst Jesus die Tür, er ist gekommen, er ist angekommen und du kannst ihm die Türe öffnen. Er ist in diese Welt gekommen, um dich zu erlösen, um diesen Sauerteig rauszuräumen. Und du weißt das. Du weißt das, was diese Dinge beinhalten. Schaut mal hier. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit. Für mich gab es eine Zeit, da war Festfeier immer verbunden mit Bosheit und Schlechtigkeit. Also ein Draufmachen, Feiern, so bis der Arzt kommt und solche Geschichten, ja. Das war immer irgendwie mit Bosheit und Schlechtigkeit verbunden. Und als ich begriffen habe, als junger Mensch, Jesus in mein Leben eingeladen habe, da war das plötzlich kein Thema mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf diese Feste. Ich fand die stinklangweilig. Das war einfach langweilig. Hey, die Lampe füllen. Und was bringt's? Dicken Kopf haben am nächsten Tag? Irgendwelchen Mädchen nachsteigen und dann wieder einen Fluss nach dem anderen zu erleben, ja? Das war einfach langweilig gewesen. Aber versteht ihr, in dem Moment hat sich was verändert. Die roten Linien haben sich verändert. Die roten Linien haben sich verändert. Hier. Plötzlich war es für mich nicht mehr der Punkt, oh, rote Linie. Was darf ich noch? Was kann ich noch? Oder vielleicht zu sagen, das geht dich doch nichts an, ich mache, was ich will. Und zu erleben, dass das nicht zum Ziel führt. Nein, plötzlich gab es eine andere rote Linie. Diese rote Linie, das ist ja so krass, ja? Da wurde ein unschuldiges Lamm wurde geopfert. Für uns Tierschützer heute ein absolutes No-Go. Ja? Und geschweige denn essen tut man Tiere ja sowieso nicht. In Anführungsstriche. Aber genau das wollte Gott damit sagen. Dieses Lamm musste wochenlang mit der Familie in einem Raum sein, damit sich alle schön an das Lämmchen gewöhnen. Und alle, oh, da kommt ja wieder die Uschi oder keine Ahnung, wie auch immer. Ja? Und dieses Lamm, das musste mit der Familie leben und dieses Lamm wurde geschlachtet, wie brutal. Damit wollte Gott zum Ausdruck bringen, ich gebe mein Liebstes, ich gebe meinen Sohn. Weil ich dich liebe, der du ständig die roten Linien übertrittst, der du ständig in Dingen drin lebst, die einfach nicht gut sind für dich und auch für die Beziehung mit mir. Aber um das zu erleben, muss man zurückgehen und diese neue rote Linie erkennen. Und er sagte, ich möchte eine neue rote Linie zeichnen in deinem Leben. Ich möchte sie über dein Leben, über das Tor deines Lebens zeichnen. Wenn ich reinkomme, hat niemand mehr das Recht, dich anzutasten. Sind wir auch wieder bei der Kindersegnung. Ja? Ich finde das so wunderbar. Wir segnen diese Kinder und wir sprechen das nochmal ganz symbolisch aus. Wir zeichnen hier eine rote Linie um den Türrahmen eures Hauses, dass nichts und niemand euren Kindern schaden kann. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Und darum Darum wollen wir als Gemeinde unsere Verantwortung wahrnehmen. Und darum geht es dann für jeden Einzelnen, für dich, für dein Leben, dass du einfach eingeladen bist. Vielleicht jetzt auch völlig von außen nichts ahnend in so einen Laden reinkommst, ja, und sagst, oh, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass mich das irgendwie auch noch anspricht. Dass Gott dir sagt, Gott sagt dir heute Morgen, siehe, ich stehe vor deiner Türe. Ob du jetzt schon, wie gesagt, lang da drin bist in diesem Business und ihn ausgesperrt hast oder ob das noch nie der Fall war. Ich komme in dein Leben und ich werde eine neue rote Linie zeichnen und ich werde dir helfen, dass diese No-Gos in deinem Leben, dass du da wirklich Neues erfahren kannst, dass du Heilung erleben kannst, dass du Vergebung erfahren kannst und es gibt nichts Besseres. Und deswegen habe ich auch kein Problem, hier vorne zu stehen und das zu sagen, weil das wunderbar ist, ich schon zigmal erlebt habe. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Ich möchte euch, genau, das habe ich noch vergessen. Ich möchte euch auch gerade im Stehen einfach was mit auf den Weg geben. Das will ich einfach lesen als Lobpreis Gottes. Vielleicht auch als eine Verheißung für die, die das halt noch nicht begriffen haben. Aus Epheser 1. Da heißt es, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er, Gott, hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. In Christus. Ich meine, wenn es irgendwas an Segen gibt, der ist da. Für euch, für mich. In Christus, es gibt keine andere, es gibt außerhalb von Christus keine anderen Segnung. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, als die Erde, bevor sie überhaupt geschaffen war, hat er dich gesehen, war seine Absicht mit dir, dass du heilig und tadellos vor ihm seist in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es war seine Absicht, dich vorherzubestimmen. Ja, wie ist denn das, Vorherbestimmung? Du bist dann vorherbestimmt, wenn du reagierst, wenn du sagst, wow, ist das für mich? Genau, es ist für dich, nimm es an. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Egal, was du alles vorzuweisen hast, egal, was da ist. Es ist immer die Gnade. Die Gnade ist immer größer. Die Gnade ist jetzt immer da. Vielleicht nach dem 100. Mal in der gleichen Sache drinstehen. Vielleicht auch, wenn du ganz bewusst weit weggelebt hast. Die Gnade Gottes ist jetzt hier. Um dich anzurühren. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Ansicht. Jesus, und ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Wow, ich finde das so toll. Hier sind so viele Leute und jeden Einzelnen möchtest du das zusprechen. Möchtest du diese Erlösung zusprechen? Hier sitzen einige, die sagen Amen. Ich erlebe das tagtäglich. Hier sitzen andere, die sagen, wow, eigentlich habe ich ihn ausgesperrt. Und vielleicht wiederum andere, die sagen, ich habe das so noch nie gehört. Und du stehst vor der Tür und du klopfst an. Vielleicht so ein Klopfen. Und es ist deine Verantwortung, die Tür aufzumachen oder sie zuzulassen. Weiterhin über diese roten Linien zu laufen, weiterhin zu sagen, ist es mein gutes Recht, das zu tun? Oder einfach zu sagen, ich lasse Gott mal machen. Ich möchte diejenigen von euch einladen, die diesen Schritt noch nicht getan haben, einfach ein Gebet mitzusprechen und Jesus die Türe zu öffnen. Bete einfach still für dich nach. Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich öffne dir jetzt meine Türe. Du bist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Du hast meine Schuld auf dich geladen. Und ich bitte dich jetzt, vergib du mir meine Schuld. Und komm in mein Leben. Räum du mein Haus auf, Jesus. Mach du mich neu. Und ich möchte an dich glauben von nun an. Und gib mir deinen Geist, der mir zeigt, wie ich in Zukunft zu leben habe. Danke, dass ich jetzt Kind Gottes sein darf. Danke, dass du diese roten Linien wegnimmst, beziehungsweise mir eine neue Perspektive gibst, dass ich von nun an die rote Linie deines Kreuzes sehen darf, deines Blutes und immer wieder dahin kommen darf. So geh du jetzt mit mir und leite mich auf deinem Wege. In Jesu Namen. Amen. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Gemeinde segnest, dass du mit uns gehst, dass wir diesen Segen erleben können, jeder Einzelne. Und keiner hier rausgeht, der dich außen vor hält, Herr. Wir brauchen keine Privataudienz zu beantragen, sondern du lädst uns immer wieder ein. Du siehst die Sauerteige, die da noch sind und wo du jetzt durch deinen Geist dran gearbeitet hast. Lass uns leben, auch als Gemeinde, transparent, authentisch sein und den Weg mit uns gehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Lass uns nochmal abschließend.